Klinische Psychologie und Psychotherapie für Bachelor. Band 2. Therapieverfahren. Herausgegeben von Matthias Berking und Winfried Rief. Ein Hörbuch aus dem Springer Verlag, gelesen von Philipp Köhl. Die gedruckte Fassung dieses Buches ist im Springer Verlag erschienen. Informationen und Bestellmöglichkeiten finden Sie auf der Internetseite www.springer.com und dort im Fachgebiet Psychologie, Rubrik Lehrbuch. Weitere kostenlose Lern- und Dozentenmaterialien zu diesem Buch finden Sie auf www.lehrbuch-psychologie.de. Kapitel 3: Kognitive Verhaltenstherapie von Anna Radkowski und Matthias Berking. Abschnitt 3.1: Einführung. Die kognitive Verhaltenstherapie, KVT, gehört zweifellos zu den aktuell einflussreichsten Therapieformen. Sie definiert sich im Wesentlichen über den Anspruch, Theorien und Vorgehensweisen zur Prävention und Behandlung psychischer Störungen einzusetzen, deren Validität mithilfe empirisch-wissenschaftlicher Methoden nachgewiesen wurde. In ihren behavioristischen Anfängen bedingte dieses Selbstverständnis eine Fokussierung auf beobachtbare Verhaltensaspekte, welche durch gezielte Interventionen der vorausgehenden und nachfolgenden Bedingungen modifiziert werden sollten. Im Zuge der kognitiven Wende in der Psychologie setzte sich die Erkenntnis durch, dass auch nicht direkt beobachtbare Informationsverarbeitungsprozesse mit wissenschaftlichen Methoden untersucht werden können und für das Verständnis und die Therapie psychischer Störungen von zentraler Bedeutung sind. Seitdem gelten sowohl Verhaltens- als auch kognitionsbezogene Interventionen als prototypische Vorgehensweisen der KVT. Bedingt durch die rapide fortschreitenden Erkenntnisse in der allgemeinen Psychologie und der Psychotherapieforschung erfüllen jedoch zunehmend mehr Theorien und Methoden das Kriterium der nachgewiesenen empirischen Evidenz und müssten somit gemäß dem ursprünglichen wissenschaftlichen Selbstverständnis der KVT als KVT-Interventionen gesehen werden. In der Folge müssten empirisch validierte psychodynamische Verfahren dann ebenfalls als KVT-Intervention gelten, womit der KVT-Begriff so weit gefasst wäre, dass er letztlich seine Bedeutung verlieren würde. Vor dem Hintergrund der mittlerweile weithin anerkannten Relevanz empirischer Evidenz kann der wissenschaftliche Anspruch daher nicht mehr als Alleinstellungskriterium für die KVT dienen. Was bleibt, ist eine Definition über die Kombination aus a. einem vergleichsweise hohen wissenschaftlichen Anspruch, b. Merkmalen wie Gegenwarts-, Handlungs-, Problem- und Zielorientiertheit und Transparenz und c. den typischerweise in der KVT eingesetzten Erklärungsmodellen und Interventionsmethoden. Definitionen: Verhaltenstherapie, VT. Sie stützt sich zur Erklärung und Behandlung psychischer Störungen vor allem auf lerntheoretische Prinzipien, klassische und operante Konditionierung, Modelllernen. Zu den prototypischen Interventionsmethoden gehören Expositionsverfahren und Kontingenzmanagementsysteme. Kognitive Therapie, KT. Sie beruht auf der Grundannahme, dass dysfunktionale Einstellungen, Interpretationen, Prognosen, Schlussfolgerungen, Bewertungen und kognitive Reaktionsmuster, Schemata, eine zentrale Rolle für die Entstehung und Aufrechterhaltung psychischer Störungen spielen. Menschen werden dabei als aktive Informationsverarbeiter angesehen, die ständig Hypothesen über sich und ihre Umwelt generieren und prüfen. Zu den prototypischen Interventionsformen gehören Gedankenprotokolle und kognitive Umstrukturierung. Allerdings werden in der KT auch oft klassische VT-Methoden, zum Beispiel Konfrontation, im Rahmen eines kognitiven Rationals, zum Beispiel als Verhaltensexperiment zur Hypothesenprüfung, eingesetzt, sodass die KT in der Regel auch behaviorale Elemente enthält. Kognitive Verhaltenstherapie, KVT. Im Zuge der kognitiven Wende in den 60er Jahren kam es durch Forschungsergebnisse und Erfahrungen aus der therapeutischen Praxis zur Integration kognitiver Elemente in verhaltenstherapeutische Konzepte. Nicht mehr ausschließlich äußerlich beobachtbare Ereignisse bzw. Verhaltensweisen, sondern auch innere Vorgänge einer Person wie Gedanken, Wahrnehmungen und Einstellungen fanden Eingang in Erklärungsmodelle und Behandlungskonzepte. Typischerweise werden in der KVT behaviorale und kognitive Methoden kombiniert. zum Beispiel behaviorale Aktivierung und Disputation depressogener Grundannahmen in der Therapie unipolarer depressiver Störungen. Integrative Verhaltenstherapie, IVT. In den letzten Jahrzehnten wurden zunehmend auch Selbstmanagementmodelle oder motivationale Konzepte wie nicht notwendigerweise bewusste Ziele und Pläne in verhaltenstherapeutisches Vorgehen integriert. Um diese moderne Verhaltenstherapie von der klassischen abzugrenzen, wird bisweilen von integrativer Verhaltenstherapie gesprochen. Definitionen Ende. Abschnitt 3.2 – Spezifische Verfahren und Techniken der KVT. Unterabschnitt 3.2.1 – Konfrontationsverfahren. Unter Konfrontations- oder Expositionsverfahren sind therapeutische Interventionen zu verstehen, bei denen sich Patienten systematisch einer Situation für einen längeren Zeitraum aussetzen, welche sie als aversiv erleben und deswegen bislang vermieden haben. Typischerweise handelt es sich dabei um angstbesetzte Situationen, zum Beispiel Höhen, Spinnen, Ablehnung durch andere Menschen oder das Auftauchen von intrusiven Erinnerungsbildern an traumatische Erlebnisse. Ziel von Konfrontationsverfahren ist es, korrigierende Lernerfahrungen herbeizuführen, die es den Patienten ermöglichen, zukünftig anders auf die problematische Situation zu reagieren. Die Effekte der Lernerfahrung können dabei auf drei verschiedene Arten konzeptualisiert werden. Erstens, Habituation an die auslösenden Stimuli. Zweitens, kognitive Einsicht in die Ungefährlichkeit bzw. Handhabbarkeit der Situation. Und drittens, systematisches Training von Kompetenzen, die für die erfolgreiche Bewältigung der Situation notwendig sind, inklusive der Kompetenz, die Angst möglichst bewertungsfrei wahrzunehmen und sich ihr auszusetzen, bis sie von alleine wieder abnimmt. Wie in Tabelle 3.1 im gedruckten Buch dargestellt, lassen sich innerhalb der Vielzahl der therapeutischen Anwendungen des Konfrontationsprinzips Verfahren, bei denen die Konfrontation in der Vorstellung erfolgt, in sensu, von Verfahren abgrenzen, bei denen sich der Patient der gefürchteten Situation in der Realität aussetzt, in vivo. Weiterhin unterscheiden sich Expositionsverfahren durch den angestrebten Intensitätsverlauf. Beim graduierten Vorgehen beginnt die Exposition mit der Situation, die der Patient als am leichtesten einschätzt. Dann wird die Intensität schrittweise gesteigert, bis der Patient sich auch der schwierigsten Situation angstfrei aussetzen kann. Beim massierten Vorgehen hingegen wird der Patient gleich zu Beginn der Expositionsübung über einen längeren Zeitraum mit der für ihn schwierigsten Situation konfrontiert. Der Vorteil des massierten Vorgehens besteht vor allem darin, dass Patienten nicht über weite Phasen der Therapie den Eindruck haben, dass der wirklich schwierige und entscheidende Schritt, die Konfrontation mit der maximal angstauslösenden Situation, noch bevorstünde. Außerdem impliziert die erfolgreiche Bewältigung der schwierigsten Situation, dass auch sämtliche Situationen, die weniger schwierig sind, bewältigt werden können. Von daher gilt massiertes Vorgehen als effizienter und sollte dem graduierten Vorgehen vorgezogen werden, solange nicht eindeutige Gründe gegen ein massiertes Vorgehen sprechen, wie gegebenenfalls Herzinsuffizienz, Asthma, Epilepsie etc. Teilabschnitt 3.2.1.1 Therapeutisches Vorgehen beim Einsatz von Konfrontationsverfahren. Massierte Konfrontation in vivo, Flooding. Aufbauend auf einer intensiven Diagnostik des jeweiligen Problembereichs wird mit dem Patienten während der kognitiven Vorbereitung ein individuelles Störungs- und Veränderungsmodell erarbeitet, welches deutlich macht, dass Vermeidung eine wesentliche Rolle bei der Aufrechterhaltung von Ängsten spielt und dass der Patient sich der eigenen Angst stellen muss, um sie erfolgreich zu bewältigen. Möglichst am Beispiel der am stärksten angstauslösenden und bislang vermiedenen Situationen wird dabei konkret herausgearbeitet, wie der Patient bisher mit dieser Situation umgeht und welche Auswirkungen es auf die Problematik hätte, wenn er es schaffen würde, sich systematisch mit der angstbesetzten Situation zu konfrontieren. Häufig wird hierbei gemeinsam mit dem Patienten eine Grafik erstellt, in welcher der vom Patienten erwartete Angstverlauf bei Konfrontation mit dem aufgrund des Habituationsprozesses tatsächlich zu erwartenden Angsterleben sowie dem Angstverlauf bei Vermeidung in Kontrast gesetzt wird. Siehe Abbildung 3.1 im gedruckten Buch. Aufbauend auf diesem Erklärungs- und Veränderungsmodell muss sich der Patient anschließend selbstständig für die Konfrontation entscheiden. Wenn er dies, trotz eindeutig herausgearbeiteter Konsequenzen der verschiedenen Handlungsoptionen, nicht tut, kann die Behandlung an dieser Stelle unterbrochen werden. In diesem Fall wird der Patient eingeladen, mit der Therapie weiterzumachen, sobald er sich für die Durchführung der Konfrontation entschieden hat. Wenn er sich für die Konfrontation entscheidet, wird konkret geplant, wann, wie, wo und wie lange die Konfrontation stattfinden wird und welche Rolle der Therapeut dabei spielen soll. Wichtig ist dabei, mögliche, offene und verdeckte Vermeidungsstrategien zu antizipieren, welche den Erfolg der Übung gefährden könnten. Für jede dieser Vermeidungsstrategien sollte erarbeitet werden, was der Patient tun kann, um diesbezüglichen Vermeidungsimpulsen zu widerstehen. Beispiele für Vermeidungsverhalten, Sicherheitsverhalten vor und während der Konfrontationsübung. Situation mit einer scheinbar begründeten Ausrede nicht aufsuchen. Anxiolytika, angstreduzierende Medikamente einnehmen. Anxiolytika dabei haben. Lebenspartner dabei haben. Therapeut dabei haben. Handy dabei haben. Situation verlassen. Wegschauen. In einen Redeschwall flüchten. An etwas anderes denken, sich durch Zählen oder andere kognitive Rituale ablenken, Entspannungstechniken einsetzen, Atemtechniken einsetzen, beten, ein Mantra murmeln. Beispiele Ende. Bei der konkreten Umsetzung der Konfrontation ist darauf zu achten, dass sich der Patient der angstbesetzten Situation möglichst so lange aussetzt, bis die Angst von alleine spürbar wieder abnimmt. Idealerweise absolviert der Patient in den Konfrontationsphasen möglichst viele dieser Übungen hintereinander und setzt sich über mehrere Tage hinweg jeweils 8 bis 10 Stunden pro Tag den kritischen Reizen in verschiedenen Situationen aus. Zum Beispiel bei einer Höhen- und Flugphobie erst den Berliner Funkturm erklimmen, dann nach Hamburg fliegen und auf die Kühlbrandbrücke steigen, anschließend Flug nach Paris und der Spitze des Eiffelturms einen Besuch abstatten und so weiter. Der Therapeut achtet bei den Konfrontationsübungen darauf, dass der Patient aufkommenden Vermeidungsimpulsen nicht nachgibt. Im Gegenteil, während der Übung fragt er kontinuierlich, was der Patient machen könne, um die Angst noch weiter zu steigern. Wenn der Patient diesbezüglich eine Idee hat, zum Beispiel, ich könnte mich über das Brückengeländer lehnen, lädt ihn der Therapeut ein, das auch zu tun. Dann machen Sie das doch mal. Dabei versucht er, die Aufmerksamkeit des Patienten durch gezielte Fragen in der Situation zu halten und sie auf relevante Wahrnehmungen zu lenken. Wie klein sind die Menschen da unten? Wie stark ist die Angst im Moment? Wie stark ist der Vermeidungsimpuls? Und den Patienten zu einer möglichst neutralen Beschreibung des Wahrgenommenen so lange anzuhalten, bis die Intensität der geschilderten Symptome deutlich abgesunken ist. Wie stark ist die Angst auf einer Skala von 0 bis 10? Wo spüren Sie die im Körper? Wie stark ist das Beklemmungsgefühl in der Brust auf einer Skala von 0 bis 10? Wie stark ist das Herzrasen, Kribbeln in den Händen? In der sich nahtlos anschließenden Generalisierungs- und Verstetigungsphase wird der Patient zunehmend dazu angehalten, die Angstsituation auch alleine aufzusuchen und den subjektiven Angstabfall zu erleben, ohne dass der Therapeut in der Nähe ist. Ziel ist, dass der Patient sich möglichst sämtlichen relevanten Situationen selbstständig unter Unterlassung jedweden Sicherheitsverhaltens mehrfach so lange aussetzt, bis die Symptome deutlich abgenommen haben und der Patient sicher ist, dass diese Situationen nicht gefährlich und vor allem bewältigbar sind. Graduierte Konfrontation in vivo. Habituationstraining. Bei graduierter Konfrontation in vivo werden typische angstauslösende Situationen in der Vorbereitungsphase zunächst anhand ihres Angstpotenzials hierarchisch geordnet. Die Exposition beginnt dann mit einer Situation von leichter oder mittlerer Schwierigkeit. Der Patient verbleibt dabei so lange in dieser Situation, bis ein vereinbartes Kriterium der Angstbewältigung erreicht wurde. Nach erfolgreicher Bewältigung einer Situation wird in der nächsten Sitzung eine Situation mit höherer Schwierigkeit gewählt. Dies sei am Beispiel einer Hundephobie bei Kindern kurz erläutert. Der Therapeut bringt seinen Hund mit und das Kind kann jede Sitzung ein bisschen näher an den Hund rangehen, bis es ihn letztlich streicheln kann. Massierte Reizkonfrontation in sensu. Das intensive Nacherleben einer angsterzeugenden Situation ist vor allem dann sinnvoll, wenn eine Konfrontation in vivo nicht möglich ist. Bei diesem Vorgehen begibt sich der Patient in der Vorstellung in eine möglichst angstauslösende Situation und beschreibt sein Erleben, sodass der Therapeut über den inneren Ablauf informiert ist. Der Therapeut folgt der Situationsbeschreibung, hält diese durch Fragen im Fluss, sorgt dafür, dass die Vorstellung auf möglichst vielen Modalitäten erlebt wird, visuell, akustisch, haptisch, kognitiv, emotional, somatisch, motivational, und hilft dem Patienten in der Vorstellung zu bleiben, bis die Angst spürbar abgenommen hat. Graduierte Reizkonfrontation in Sensu, systematische Desensibilisierung, SD. Die SD wurde von Wolpe in den 1950er Jahren auf Grundlage von tierexperimentellen Untersuchungen, klinischen Vorbildern und theoretischen Modellen entwickelt und vor allem zur Behandlung phobischer Störungen eingesetzt. Grundlage war die Annahme der reziproken Hemmung von Entspannungs- und Angstreaktion. Die eine hemmt das Auftreten der anderen, welche in der SD systematisch genutzt wird. Das Vorgehen in der SD lässt sich in folgende Schritte gliedern. Genaue Problem- und Verhaltensanalyse der Problematik, Erstellung einer Hierarchie angstauslösender und vermiedener Situationen, Vermittlung einer Entspannungstechnik, mit der eine angstinkompatible Entspannungsreaktion gezielt herbeigeführt werden kann, Vorstellung einer leicht angstauslösenden Situation bei gleichzeitigem Einsatz der Entspannungstechnik, solange bis die Situation vorstellbar ist, ohne in bedeutsamem Ausmaß Angst auszulösen, und Wiederholung des Vorgehens mit der nächst schwierigeren Situation, bis die am stärksten angstauslösende Situation angstfrei vorstellbar ist. Für die Praxis. Vor dem Hintergrund, dass Entspannungsreaktionen von Patienten als Vermeidungsverhalten dysfunktional eingesetzt werden können, wird deren Vermittlung bei Angstpatienten zuweilen als kontraindiziert eingestuft. Diese Einschätzung wird von Befunden gestützt, denen zufolge sich die Kombination aus Konfrontationstherapie und Entspannungsverfahren wie der progressiven Muskelrelaxation, PMR, in der Behandlung von Panikpatienten langfristig als weniger effektiv erwiesen hat als Konfrontationstherapie alleine. Vor vorschnellen Generalisierungen dieses Befunds sei allerdings gewarnt. Entspannungsverfahren haben sich bei vielen Angststörungen als effektiv erwiesen und sollten deswegen Patienten nicht vorenthalten werden. Vielmehr gilt es, bei der Vermittlung dieser Techniken sicherzustellen, dass angewandte Entspannung nicht als Vermeidungsverhalten eingesetzt wird, zum Beispiel indem, durch vorausgehende Konfrontationstherapie, dafür gesorgt wird, dass aktive Regulationstechniken stets in dem Bewusstsein genutzt werden, dass man sich auch der unregulierten Angst aussetzen könnte. Praxisteil Ende. Exkurs. Wie wirkt Exposition? Über welchen Mechanismus Expositionsverfahren ihre Wirkung ausüben, ist bislang noch nicht abschließend geklärt. Gängige, lerntheoretisch begründete Erklärungsansätze beziehen sich auf die Prinzipien von Extinktion und Habituation, denen zufolge die mehrfache Präsentation des konditionierten Stimulus, zum Beispiel ein Hund, bei Ausbleiben des unkonditionierten Stimulus, gebissen werden, zu einer allmählichen Abschwächung einer konditionierten Reaktion, Angst, führt. Die Befunde der affektiven Neurowissenschaften legen allerdings nahe, dass die in der Amygdala abgelegten Furchtkonditionen durch Exposition nicht wirklich gelöscht im Sinne von ausgelöscht werden, sondern dass in der Therapie Strukturen im präfrontalen Kortex gestärkt werden, die einen hemmenden Einfluss auf die Amygdala ausüben. Diese Befunde stehen im Einklang mit kognitiven Erklärungsansätzen, denen zufolge erfolgreiche Expositionsbehandlungen korrektive Lernerfahrungen darstellen, die bedeutsame kognitive Veränderungen zur Folge haben. Die Erfahrung des Ausbleibens der befürchteten Konsequenzen führt dazu, dass die angstauslösende Situation als weniger gefährlich bzw. kontrollierbarer bewertet wird. Dadurch werden Angst- und Vermeidungsreaktionen reduziert. Exkurs Ende. Teilabschnitt 3.2.1.2. Indikation und Effektivität. Expositionsverfahren sind eine wirksame und effiziente verhaltenstherapeutische Technik. In einer Meta-Analyse von Rumland und Margraf zur Effektivität von Konfrontation bei Panikstörung mit Agoraphobie fanden sich große und stabile Effekte bezüglich einer Reduktion der Hauptsymptomatik, D gleich 1,64. Shapiro und Shapiro fanden in einer Meta-Analyse über 143 Studien eine Effektstärke von D gleich 0,97 für systematische Sensibilisierung. Auch für die Behandlung von Zwangsstörungen, posttraumatischen Belastungsstörungen, Essstörungen sowie Alkoholabhängigkeit zeigten sich Konfrontationsverfahren als effektiv und werden als eine Komponente im Rahmen multimodaler Behandlungsprogramme eingesetzt. Unterabschnitt 3.2.2 Operante Verfahren. Operante Verfahren nutzen das von Thorndike und Skinner in Tierstudien intensiv erforschte Prinzip der instrumentellen, synonym operanten Konditionierung, wonach die Auftretenswahrscheinlichkeit eines Verhaltens von den nachfolgenden, appetitiven oder aversiven Bedingungen abhängt. Im Gegensatz zum SR-Lernen bei der klassischen Konditionierung auch RS-Lernen genannt. In der Hochphase des Behaviorismus wurde operantes Konditionieren als effektive Behandlungsmethode für jegliche Art von Störung angepriesen. Hierzu wurden die Störungen zunächst in beobachtbar behaviorale Bestandteile zerlegt, dann wurden Verhaltensweisen identifiziert, die mit dem Problemverhalten inkompatibel waren. Über die systematische Manipulation der Konsequenzen wurde die Reduktion unerwünschter bzw. die Stärkung erwünschter Verhaltensweisen angestrebt. Spätestens seit der kognitiven Wende wurde der Allheilmittelanspruch jedoch aufgegeben. Seitdem werden operante Verfahren als ausschließliche oder primäre Interventionstechnik hauptsächlich bei Patienten mit reduzierten kognitiven Kontrollmöglichkeiten eingesetzt, zum Beispiel bei Kindern oder Personen mit Intelligenzminderungen. Als Teilkomponente werden sie jedoch nach wie vor in einer Vielzahl von komplexen, störungsspezifischen Behandlungsprogrammen genutzt. Definitionen: Operantes instrumentelles Verhalten. Verhalten, welches gezeigt wird, um bestimmte Effekte, Konsequenzen zu bewirken. Verstärker: Konsequenz, die auf ein bestimmtes Verhalten folgt und die Auftretenswahrscheinlichkeit des gezeigten Verhaltens beeinflusst. Als appetitive Verstärker werden positive Konsequenzen wie Lob oder Aufmerksamkeit bezeichnet, die dazu führen, dass ein Verhalten häufiger gezeigt wird. Aversive Verstärker wie Strafen oder Kritik senken durch ihre negativen Konsequenzen die Auftretenswahrscheinlichkeit eines Verhaltens. Kontingenz: Systematik des Zusammenhangs zwischen einem Verhalten und den nachfolgenden Bedingungen. Mit welcher Wahrscheinlichkeit und mit welchem zeitlichen Abstand erfolgt eine Verstärkung? Definition Ende. Tabelle 3.2 im gedruckten Buch stellt die möglichen therapeutischen Anwendungsformen der operanten Konditionierung dar. Neben der Unterscheidung zwischen positiven und negativen Verstärkern gibt es noch weitere Gesichtspunkte, nach denen sich Verstärkungsarten beschreiben lassen. Primäre Verstärker. Diese beziehen sich auf die Erfüllung menschlicher Grundbedürfnisse wie Essen, Trinken, Schlafen oder sexuelle Aktivität und werden von nahezu allen Menschen als angenehm empfunden. Die Wirkung primärer Verstärker ist sehr stark von der momentanen Sättigung des Organismus abhängig und wird durch Deprivation erhöht. Sekundäre Verstärker. Durch Assoziation mit einem primären Verstärker können auch andere Reize Verstärkercharakter erlangen. Diese werden sekundäre oder konditionierte Verstärker genannt und können individuell ganz unterschiedlich sein. Im Gegensatz zu primären Verstärkern, die einer sehr schnellen Sättigung unterliegen, sind die meisten Menschen dauerhaft an sekundären Verstärkern wie Geschenken, Lob oder Aufmerksamkeit interessiert. Generalisierte Verstärker sind ein Sonderfall sekundärer Verstärker, da es sich hierbei um Verstärker mit Tauschwert handelt. Der häufigste generalisierte Verstärker ist Geld, da sich mit diesem fast jeder andere Verstärker erwerben lässt. Im therapeutischen Kontext werden häufig sogenannte Tokens, zum Beispiel Plastikchips, die gegen andere Verstärker eingetauscht werden können, als generalisierte Verstärker eingesetzt. Im Rahmen sogenannter Token Economies werden gewünschte Verhaltensweisen systematisch mit Tokens belohnt und unerwünschte durch den Entzug oder das Vorenthalten von Tokens sanktioniert. Token Economies werden vor allem in Heimen für Demenzkranke, Krankenhausstationen mit Langzeitpatienten, Schulen oder Einrichtungen für straffällig gewordene Jugendliche eingesetzt, um für die Einhaltung der dort geltenden Regeln zu sorgen. Soziale Verstärkung bezeichnet Verstärkung im Rahmen interpersonaler Kontakte zu Partnern, Freunden, Arbeitskollegen, Lehrern etc. Da sich Menschen als soziale Wesen in der Regel durch ein ausgeprägtes Bindungsbedürfnis auszeichnen, kann sozialen Gratifikationen und Sanktionen ein starkes Verstärkungspotenzial zugeschrieben werden. Die Selbstverstärkung, also die Verstärkung des eigenen Verhaltens durch selbstinitiierte Belohnung, ist von besonderer Relevanz, da sie direkt der Kontrolle des Individuums unterliegt. Selbstverstärkung kann über explizites Selbstlob, was Patienten häufig mühsam üben müssen, oder über systematisch an bestimmtes Verhalten geknüpfte Gratifikationen erfolgen, zum Beispiel sich selbst ein Eis gönnen, wenn man etwas Schwieriges geschafft hat. Selbstverstärkung reduziert die Abhängigkeit vom Umfeld. Bei der Auswahl von Verstärkern zu therapeutischen Zwecken sollten individuelle Vorlieben und Abneigungen berücksichtigt werden, um auch tatsächlich verhaltenssteuernde Verstärker zu verwenden. Zudem ist darauf zu achten, dass kognitive Bewertungsprozesse die Valenz von Verstärkern umkehren können. Beispielsweise, wenn ein depressiver Patient für eine einfache alltägliche Aktivität, die er vor der Erkrankung selbstverständlich erledigen konnte, Lob erfährt. Durch eine kognitive Bewertung würde aus dem appetitiven Verstärker Lob ein aversiver Verstärker werden. Ich bin ein Versager, denn wenn ich für andere selbstverständliche Sachen schaffe, werde ich schon gelobt. Andererseits kann für ein Kind, das ansonsten wenig Aufmerksamkeit erhält, eine negative Reaktion auf störendes Verhalten als appetitiver Verstärker wirken, da es die Bestrafung auch als positive Aufmerksamkeitszuwendung erfährt. Um in der Therapie erlernte Verhaltensweisen zu stabilisieren und einen Transfer in den Alltag zu ermöglichen, sollten primär Verstärker genutzt werden, die in der normalen Umwelt des Patienten auftreten. Unterabschnitt 3.2.2.1: Therapeutisches Vorgehen beim Einsatz operanter Verfahren. Um neues Verhalten mit Hilfe von operanten Verfahren aufzubauen, lassen sich verschiedene Vorgehensweisen nutzen. Shaping bezeichnet eine Methode der Verhaltensausformung, bei der komplexe Verhaltensweisen in mehrere Verhaltenselemente zerlegt und das erwünschte Zielverhalten schrittweise aufgebaut wird. Dabei werden zunächst alle Annäherungen an das Zielverhalten positiv verstärkt, in der Folge werden die Anforderungen jedoch erhöht, bis nur noch das erfolgreich ausgeführte Zielverhalten verstärkt wird. Soll beispielsweise ein geistig behindertes Kind lernen, sich selbstständig zu waschen, so wird zu Beginn bereits jeder unsystematische Kontakt mit Wasser und Seife gelobt. Anschließend werden nur noch nachfolgende Teilhandlungen gelobt, die eine zusätzliche weitere Annäherung an einen zielgerechten Waschvorgang darstellen, zum Beispiel Händewaschen, Gesichtwaschen usw. Chaining kann als eine Sonderform des Shapings angesehen werden. Auch hier wird eine komplexe Verhaltensweise in Einzelhandlungen zerlegt und schrittweise aufgebaut. Dabei erhält die lernende Person zunächst Hilfestellung bei den Teilschritten und wird für das selbstständige Ausführen des letzten Handlungsschrittes positiv verstärkt. Gelingt dies der Person, wird nur noch eine Verstärkung gegeben, wenn der vorletzte Handlungsschritt selbstständig bewältigt wird und so weiter. Durch diese Art der Kopplung können eigene Handlungsschritte zum Verstärker für vorangegangene Verhaltensweisen werden, sodass jeder Teilschritt den nächsten stimuliert und von ihm bekräftigt wird. Im Gegensatz zum Shaping wird beim Chaining also nicht der Beginn, sondern der Abschluss einer komplexen Handlung verstärkt. Beim Fading werden der lernenden Person zunächst Hilfsstimuli, wie zum Beispiel Karteikarten, Tafeln oder eine Demonstration des gewünschten Verhaltens durch eine andere Person, vorgegeben. Wenn es der Person mit diesen Hilfsmitteln gelingt, das Zielverhalten auszuführen, erfolgt eine positive Verstärkung. In der Folge werden die Hilfsstimuli nach und nach ausgeblendet, bis das Zielverhalten auch ohne sie ausgeführt werden kann. Ziel dieser Methode ist es, den Transfer der erlernten Verhaltensweise in die natürliche Umgebung zu erleichtern. Prompting baut darauf auf, dass zunächst verbale oder nonverbale Hilfestellungen gegeben werden, um die Aufmerksamkeit der lernenden Person auf das gewünschte Verhalten zu lenken. Durch Nachfragen, zum Beispiel was ist der nächste Schritt, Hinweis auf vereinbarte Grundregeln und Bekräftigungen, weiter so, wird schrittweise der Beginn einer Verhaltensänderung unterstützt. Intermittierende Verstärkung dient dazu, die Auftretenswahrscheinlichkeit eines bereits gezeigten Zielverhaltens zu erhöhen. Dazu wird die Häufigkeit der Verstärkung variiert und nicht mehr jedes erfolgreich ausgeführte Verhalten erfährt eine Bekräftigung. Intermittierende Verstärkung verlangsamt den Lernprozess, ist aber gut geeignet, um bereits gelerntes Verhalten zu festigen. Das Individuum lernt auch dann zu reagieren, wenn es keine Verstärkung erwartet, da ja gelegentlich doch eine Bekräftigung eintritt. Das Verhalten ist daher auch bei ausbleibender Verstärkung vergleichsweise löschungsresistent. Zur Reduktion der Auftretenswahrscheinlichkeit von unerwünschtem Verhalten lassen sich die folgenden Vorgehensweisen einsetzen. Direkte Bestrafung beschreibt den Einsatz eines aversiven Reizes, der auf ein bestimmtes Verhalten folgt. Die therapeutische Nutzung von Bestrafung ist jedoch aus mehreren Gründen problematisch. In vielen Fällen verbietet sie sich aus moralischen Gründen. Initiale Verhaltensänderungen verlieren sich oft, sobald die Bestrafung ausgesetzt wird. Das heißt, Bestrafung führt selten zu langfristig stabilen Verhaltensänderungen. Bestrafung führt dazu, dass auch das Setting, in dem diese stattfindet, negativ besetzt wird, was sich negativ auf die therapeutische Beziehung und die Erfahrungsoffenheit in therapeutischen Kontexten auswirkt. Vor diesem Hintergrund sollte der Einsatz von direkter Bestrafung nur erwogen werden, wenn keine anderen therapeutischen Maßnahmen zur Verfügung stehen und der Verzicht auf direkte Bestrafung zu noch negativeren Konsequenzen führen würde, zum Beispiel im Fall von selbstschädigendem Verhalten bei Patienten mit Intelligenzminderung. Unter der Voraussetzung des Einverständnisses des Patienten wird direkte Bestrafung auch in der Suchttherapie eingesetzt, indem Substanzen verabreicht werden, die bei Konsum des Suchtstoffes zu einer aversiven physiologischen Reaktion, Übelkeit und Erbrechen, führen und so die Selbstregulation erleichtern sollen. Indirekte Bestrafung, auch Response Cost genannt, ist eine wirksame Form zur Sanktionierung von unerwünschtem Verhalten. Dabei werden bereits zugesagte oder schon erhaltene Verstärker wieder entzogen, wenn ein bestimmtes dysfunktionales Verhalten gezeigt wird. Löschung bedeutet, dafür zu sorgen, dass ein unerwünschtes Verhalten keine positiven Konsequenzen mehr nach sich zieht. In diesem Sinne kann zum Beispiel durch bewusstes Ignorieren unangemessenen Verhaltens dessen Auftretenshäufigkeit reduziert werden. Dies benötigt jedoch Zeit, insbesondere wenn das Verhalten vorher durch intermittierende Verstärkung aufgebaut worden ist. Außerdem ist damit zu rechnen, dass Patienten versuchen könnten, zunächst die Intensität des gewünschten Verhaltens massiv zu steigern, um den gewünschten Aufmerksamkeitseffekt wiederherzustellen. Vor diesem Hintergrund ist beim Einsatz von Löschung darauf zu achten, dass der Patient für das Zeigen eines gewünschten Verhaltens konsequent mit Aufmerksamkeit bedacht wird, sodass er seinen funktionalen Weg zur Befriedigung wichtiger Bedürfnisse finden kann. Timeout bezeichnet eine Sonderform der Löschung, die vor allem bei selbst- oder fremdgefährdenden Verhaltensweisen geeignet ist. Dabei werden alle potenziellen Verstärker eines bestimmten Verhaltens entzogen, beispielsweise indem der Patient kurzfristig aus der verstärkenden Umgebung herausgenommen und in einen reizarmen Raum gebracht wird. Bei dieser relativ drastischen operanten Methode sollte immer eine Verstärkung von alternativen, unproblematischen Verhaltensweisen erfolgen. Exkurs: Verdeckte Konditionierung. Bei der verdeckten Konditionierung werden die Prinzipien des operanten Konditionierens mit Imaginationsverfahren kombiniert. Eine Zielreaktion, beispielsweise das Annähern an einen angstauslösenden Reiz, wird dem Patienten vorgegeben, sodass er sich dies möglichst realistisch vorstellen kann. Auf diese vorgestellte Reaktion erfolgt dann unmittelbar eine Verstärkungsimagination, zum Beispiel mit der Vorstellung einer angenehmen Situation. So kann beispielsweise eine Patientin mit Prüfungsängsten vom Therapeuten aufgefordert werden, sich vorzustellen, dass sie eine Prüfungssituation nicht vermeidet, sondern trotz ihrer Ängste zur Prüfung erscheint und diese erfolgreich bewältigt. Reaktionsszene. Dann stellt sie sich vor, wie sie befreit das Prüfungsgebäude verlässt und sich für diese Leistung ausgiebig lobt und dann mit einem tollen Urlaub belohnt. Verstärkerszene. Exkurs Ende. Da im Rahmen der Psychotherapie häufig nicht nur einzelne Verhaltensweisen, sondern verschiedene Verhaltenselemente gleichzeitig verändert werden sollen, werden Verstärkersysteme eingesetzt. Hierunter sind komplexe Vereinbarungen zu verstehen, die systematisch festlegen, auf welches Verhalten welche Konsequenz folgen soll. In diesem Sinne legen Verhaltensverträge oder Kontingenzverträge genau fest, welches Verhalten wie verstärkt wird und welche Konsequenzen beim Auftreten unerwünschter Verhaltensweisen eintreten. Damit Verstärkersysteme nicht zu einer Reduktion der intrinsischen Motivation führen, sollte der Sinn des geforderten Verhaltens, soweit möglich, gemeinsam erarbeitet und der Vertrag auf der Grundlage der freien Entscheidung des Patienten geschlossen werden. In der Regel dienen Verstärkerverträge als zeitlich befristete Maßnahme, welche den Einstieg in Verhaltensänderungen erleichtern sollen, die es in einem zweiten Schritt auch ohne den Verstärkerplan aufrechtzuerhalten gilt. Bei allen aufgeführten Methoden zum Umgang mit dysfunktionalem Verhalten ist es von großer Bedeutung, dass nicht nur der Abbau einer unangemessenen Verhaltensweise herbeigeführt wird, sondern immer auch alternative funktionale Verhaltensweisen, mit denen der Patient die Ziele erreichen kann, die er mit dysfunktionalen Verhaltensweisen zu erreichen suchte, durch systematische Verstärkung gefördert werden. Im Gegensatz zur klassischen Konditionierung, bei der davon ausgegangen wird, dass Verhalten durch auslösende Stimuli bestimmt wird, werden beim instrumentellen Konditionieren auslösende Stimuli als differenzielle Hinweisreize angesehen, die dem Organismus Aufschluss geben, ob in einer bestimmten Situation bei einem bestimmten Verhalten mit Bestrafung oder Belohnung zu rechnen ist. Diskriminationslernen. Bei der Technik der Stimuluskontrolle wird dieses Prinzip genutzt, indem die Umwelt des Patienten systematisch von diskriminativen Hinweisreizen bereinigt wird, die das Problemverhalten auslösen, zum Beispiel Alkohol im Schrank bei Alkoholismus, Kuchen im Kühlschrank bei Adipositas, Fernseher im Schlafzimmer bei Schlafstörungen, beziehungsweise systematisch um Hinweisreize angereichert wird, die gewünschtes Verhalten aktivieren sollen, zum Beispiel roter Punkt auf dem Schuh, bei dessen Anblick jeweils eine Entspannungsreaktion ausgeführt werden soll. Aber auch das zeitweise Verlassen der Gesamtsituation, die das Problem auslöst, kann als Stimuluskontrolle konzipiert werden. Zum Beispiel Verlassen einer Streitszene, um nicht gewalttätig zu werden. Abstand von Problemen im Rahmen einer stationären Behandlung. Teilabschnitt 3.2.2.2. Indikation und Effektivität. Operante Verfahren können als wichtige Basiselemente in der verhaltenstherapeutischen Behandlung einer Vielzahl von Störungsbildern betrachtet werden. So spielen systematische Verstärkungspläne beispielsweise in der Depressionsbehandlung eine wichtige Rolle. Eine besondere Bedeutung haben operante Verfahren nach wie vor in der Behandlung von Abhängigkeiten, bei Kindern, anorektischen Patienten, Patienten mit Schlafstörungen, Demenzpatienten sowie bei Personen mit eingeschränkten kognitiven Fähigkeiten. Unterabschnitt 3.2.3 – Modelllernen. Klassische und operante Konditionierung allein können viele Befunde zu Auf- und Abbau von Verhaltensweisen nur ungenügend erklären. Speziell beim Menschen ist neben Verstärkungsvorgängen die Fertigkeit zu berücksichtigen, sich neue Verhaltensweisen allein über die Beobachtung des Verhaltens anderer Personen und der sich daraus ergebenden Konsequenzen anzueignen. Der Erwerb neuer Verhaltensweisen durch das Beobachten und Nachahmen von Eltern, Freunden und anderen Vorbildern wurde von Albert Bandura als Modelllernen bezeichnet. Definition: Der Begriff Modelllernen wurde von Albert Bandura eingeführt und bezeichnet den kognitiven Lernprozess, der vorliegt, wenn sich ein Individuum neue Verhaltensweisen als Folge der Beobachtung des Verhaltens anderer Individuen aneignet. Definition Ende. Therapeutisches Vorgehen und Effektivität. Modelllernen wird im klinischen Kontext vor allem zum Aufbau von Verhaltenskompetenzen genutzt. Dabei führt ein Modell, zum Beispiel der Therapeut oder ein Mitpatient, in Gegenwart des beobachtenden Patienten ein bestimmtes Verhalten durch und erlangt dadurch für den Patienten sichtbar einen bedeutsamen Verstärker. Im Anschluss führt der Patient das Verhalten selber aus und wird dafür möglichst effektiv verstärkt. Soweit möglich sollte dabei für die Ähnlichkeit von Modell und Patient gesorgt werden. Diese Ähnlichkeit kann sich auch auf Schwierigkeiten beim Realisieren des erwünschten Verhaltens beziehen. Ein Coping-Modell, das heißt ein Modell, eine Person, das ebenfalls Probleme beim Durchführen des erwünschten Verhaltens hat, sich diesen Problem aber stellt und sie erfolgreich überwindet, ist effektiver als ein Mastery-Modell, das heißt ein Modell, das das erwünschte Verhalten ohne Probleme aus dem Ärmel schüttelt und bei Patienten oft Scham über die eigene Unfähigkeit auslöst. Insbesondere bei komplexem Modellverhalten und im Zusammenhang mit sozialen Ängsten ist es günstig, wenn das Modell als Gleitmodell handelt und zu Beginn kein perfektes Verhalten zeigt, sondern die Situation und seine Schwierigkeiten selbst erst bewältigen muss und in der Folge zunehmend kompetenter und adäquater handelt. Während der Patient beobachtet, kann der Therapeut die Aufmerksamkeit auf das relevante Verhalten inklusive Körperhaltung, Mimik, Stimme etc. lenken. Bei einer abschließenden Zusammenfassung kann der Therapeut nochmals die wichtigen Verhaltensaspekte und deren Funktionalität für das Erreichen der Ziele des Patienten herausarbeiten. Wenn der Patient das Modell nachahmt, ist es wichtig, Teilerfolge herauszustellen und zu verstärken, sowie gegebenenfalls eine gut überschaubare Zahl von konkreten Optimierungsvorschlägen zu machen. Damit das eingeübte Verhalten in den Alltag des Patienten transferiert wird, gilt es soweit möglich, durch Einbezug relevanter Bezugspersonen, für eine positive Verstärkung auch außerhalb des therapeutischen Settings zu sorgen. Im weiteren Verlauf sollte das Verhalten dann zunehmend von der externen Belohnung entkoppelt und von der Einsicht des Patienten in die Vorteile des neuen Verhaltens sowie von seiner Überzeugung, dieses auch ausüben zu können, motiviert werden. Nach Perry belegen zahlreiche empirische Untersuchungen die Effektivität von Modelllernen als Mittel der Verhaltensmodifikation. Zu diesen zählen sowohl kontrollierte Laborstudien als auch Studien, die die Effekte von Modelllernen unter natürlicheren Bedingungen untersucht haben. Aktuelle hochwertige klinische Untersuchungen zur Effektivität von Modelllernen als eigenständige Methode zur Behandlung psychischer Störungen gibt es jedoch nicht. Exkurs: Rollenspiele. Ursprünglich wurden Rollenspiele als eine Therapietechnik des Psychodramas entwickelt. Heute gehören sie zu den verhaltenstherapeutischen Standardmethoden. Dabei ist zwischen dem diagnostischen Rollenspiel und dem therapeutischen Rollenspiel zu unterscheiden. Das diagnostische Rollenspiel wird genutzt, um notwendige Informationen für eine Problem- oder Verhaltensanalyse zu erheben, indem Problemsituationen nachgestellt werden und der Patient direkt über die auftretenden Gedanken, Gefühle und körperlichen Empfindungen berichten kann. Bei therapeutischen Rollenspielen hingegen ist es das Ziel, neue Verhaltensweisen aufzubauen, eine Auseinandersetzung mit beobachtbarem Verhalten zu ermöglichen oder einen Vergleich zwischen geäußertem und erwünschtem Verhalten zu erreichen. Modelllernen ist ein wichtiger Baustein des Rollenspiels, in dem der Therapeut oder andere Personen Lösungen des gewünschten Verhaltens vorspielen, die dann vom Patienten nachgeahmt werden sollen. Neben Modelllernen kommen in Rollenspielen eine Vielzahl anderer Techniken, wie operante Verfahren und Selbstinstruktionstrainings, zum Einsatz. Der Ablauf bei der Durchführung eines Rollenspiels lässt sich in Anlehnung an Hautzinger in 7 Schritte unterteilen. Erstens: Problembeschreibung, Herausarbeiten von im Rollenspiel darstellbaren Situationen. Zweitens: Festlegung einer Situation mit einer oder mehreren Handlungsmöglichkeiten, Festlegung der Rollen und des Verhaltens der Rollenspielteilnehmer, Erstellung eines Ablaufplans. Drittens: Durchführung des Rollenspiels mit Videoaufzeichnung, gegebenenfalls Rückgriff auf Hilfestellung durch Teilnehmer oder Therapeuten, zum Beispiel durch Prompting. Viertens: Rückmeldung und Auswertung der Videoaufzeichnung, differenzielle Verstärkung und Verbesserungsvorschläge. Fünftens: Erneutes Spielen der Übung, dabei Erprobung neuen Verhaltens aufgrund der Rückmeldungen und Vorschläge. Sechstens: Erneutes Feedback, Verstärkung von Fortschritten und differenzielle Verstärkung in Richtung Zielverhalten. Und siebtens: Transfer und Übertragung in reale Situationen. Exkurs Ende. Unterabschnitt 3.2.4: Kognitive Verfahren. Kognitive Verfahren basieren auf der Annahme, dass Erleben, Verhalten und Körperreaktionen maßgeblich von kognitiven Prozessen beeinflusst werden. Da dies auch für Beeinträchtigungen in diesen Bereichen gilt, wird in dysfunktionalen Kognitionen ein wichtiger Faktor für die Entstehung, Aufrechterhaltung und Behandlung psychischer Störungen gesehen. Unter Kognitionen werden dabei unterschiedliche Kategorien der Informationsverarbeitung subsumiert, wie zum Beispiel selektive Wahrnehmungen, Erwartungen, Interpretationen, Bewertungen von Ereignissen, Lebensregeln, Schemata, Einstellungen, Überzeugungen oder Grundhaltungen. Ziel kognitiver Verfahren ist es, ungünstige Informationsverarbeitungsstile zu identifizieren und zu modifizieren. Historisch gesehen finden sich Ansätze dieses Paradigmas schon in den Lehren des Buddha, Vergleich Kapitel 11, und bei den griechischen Philosophen. So formulierte der Philosoph Epiktet, ca. 50 bis 125 nach Christus, als Leitlinie stoischer Lebensführung: Verwechsle nicht die Dinge mit deinen Vorstellungen. Zu den maßgeblichen Entwicklern der kognitiven Verfahren, wie sie aktuell praktiziert werden, zählen vor allem Ellis, Beck und Meichenbaum. Teilabschnitt 3.2.4.1 Rational-emotive Verhaltenstherapie nach Ellis. Der amerikanische Psychologe Albert Ellis entwickelte in den 1950er Jahren in Auseinandersetzung mit der klassischen Psychoanalyse die rational-emotive Therapie. Zunächst wurde die Theorie unter der Bezeichnung rationale Therapie eingeführt, später als rational-emotive Therapie bezeichnet und seit 1993 unter dem Begriff rational-emotive Verhaltenstherapie, REVT, geführt. Zentrale Annahme: In der REVT geht man davon aus, dass emotionale, behaviorale und somatische Reaktionen auf objektive Ereignisse von den kognitiven Bewertungen dieser Ereignisse vermittelt werden und dass diese Bewertungen wiederum von den dahinterliegenden Grundüberzeugungen, Beliefs, abhängen. Irrationale Beliefs, das heißt bei Ellis unangemessene, nicht hilfreiche, nicht zielführende Überzeugungen und die durch diese bedingten dysfunktionalen Bewertungen werden als Ursache von psychischen Problemen gesehen. Innerhalb der Vielzahl irrationaler Annahmen lassen sich vier Grundkategorien voneinander abgrenzen. Erstens absolute Forderungen, nach Ellis Masturbations. Ich muss perfekt sein. Die anderen müssen mich rücksichtsvoll behandeln. Die Lebensbedingungen müssen so beschaffen sein, wie ich das will. Zweitens, globale negative Selbst- und Fremdbewertungen. Ich bin ein Versager, der andere ist nichts wert. Drittens, Katastrophendenken. Wenn etwas nicht nach meinen Vorstellungen geht, ist das eine Katastrophe. Wenn ich einen Fehler mache, ist das ganz schrecklich. Und viertens, niedrige Frustrationstoleranz. Nach Ellis, I can't stand it is. Ich könnte es nicht aushalten, wenn andere mich kritisieren. ABC-Modell. Das ABC-Modell stellt die Grundannahme der REVT in einer für Patienten relativ leicht nachvollziehbaren Form dar. Bei bestimmten auslösenden Ereignissen und Erfahrungen, A ist gleich Activating Events, werden Bewertungsvorgänge aktiv, B ist gleich Belief, Belief System, die zu emotionalen und verhaltensbezogenen Konsequenzen, C ist gleich Consequences, führen. Dadurch, dass die aus der Bewertung resultierenden Konsequenzen ihrerseits wieder Gegenstand von Bewertungsprozessen sind, kann als Folge des primären ABC ein sekundäres ABC entstehen, auch Symptomstress genannt. Zum Beispiel, ich bewerte meine Angst als etwas, was ich als echter Mann nicht haben dürfte und löse dadurch Scham aus. Siehe Abbildung 3.2 im gedruckten Buch. Therapeutisches Vorgehen. Abgeleitet aus dem ABC-Modell ist es Ziel der REVT, dysfunktionale Überzeugungen des Patienten zu verändern und ihn darin zu unterstützen, zu einer rationaleren Lebensanschauung zu gelangen, die ihm hilft, mit aktuellen und zukünftigen Problemen angemessen umzugehen. Um dies zu erreichen, wird das ABC-Modell um die Elemente Disputation, D, und Effekte, E, zum ABCDE-Modell erweitert. Die Disputation dient dem Infragestellen im Rahmen eines kritischen Dialogs. Um eine solide Grundlage für die Disputation, Streitgespräch, zu schaffen, gilt es zunächst, bedeutsame irrationale Annahmen und dysfunktionale Einschätzungen zu identifizieren. Mit Hilfe von Fragen wie »Warum ist es so schlimm, wenn Sie mal nicht zur Arbeit gehen?« kann der Therapeut dysfunktionale Annahmen feststellen. »Ich muss immer einsatzbereit und leistungsstark sein.« Zentrales Ziel ist dabei das Aufdecken der heißen Kognition, das heißt der Bewertung, die für das Problem von unmittelbarer Relevanz ist. Diese ist in der Regel an der affektiven Reaktion des Patienten zu erkennen. Außerdem gilt es zu explorieren, inwieweit relevante sekundäre ABCs bzw. Symptomstress vorliegen. Im nächsten Therapieschritt werden mithilfe von Disputationstechniken Zweifel an den irrationalen Annahmen genährt und rationalere Annahmen entwickelt. Hierbei können drei verschiedene Disputationsstrategien zum Einsatz kommen. Erstens logischer Disput. Der Patient wird mit logischen Widersprüchen in seinen Aussagen konfrontiert. Zum Beispiel, Sie sagen, Sie seien nichts wert, wenn Sie nichts leisten würden, aber vorhin haben Sie mir erzählt, Ihre Mutter sei der wertvollste Mensch für Sie. Die liegt doch aber seit einem Schlaganfall im Bett und leistet auch nichts. Warum ist sie dann trotzdem etwas wert und Sie nicht? Zweitens empirischer Disput. Der Patient wird mit Widersprüchen seiner Annahmen zur erfahrbaren Welt konfrontiert. Zum Beispiel, Sie sagen, Sie würden nichts leisten, aber wenn ich das richtig sehe, ziehen Sie gerade zwei Kinder alleine groß. Und so wie Sie das schildern, geraten die beiden prächtig. Was macht es Ihnen so schwer, diese Leistung anzuerkennen? Drittens, hedonistischer Disput. Der Patient wird mit negativen Konsequenzen einer bestimmten Bewertung konfrontiert. Zum Beispiel, wohin führt es, wenn Sie von sich fordern, immer maximale Leistung bringen zu müssen? Was macht das mit Ihnen? Wo werden Sie langfristig enden, wenn Sie so weitermachen? Was wird dann aus Ihren Kindern? Wollen Sie das? Wenn nein, wie müssten Sie die Situation sehen, damit Sie sich nicht so unter Druck setzen, dass Sie über kurz oder lang zusammenbrechen? Abschließend wird der Patient dazu angeleitet, die Situation mit Hilfe der erarbeiteten rationaleren oder besser funktionaleren Beliefs zu bewerten und so einen hilfreichen Effekt auf die problematischen Erlebens- oder Verhaltensweisen auszuüben. Für den Fall, dass bedeutsamer Symptomstress vorliegt, empfiehlt Alice, bei der Disputation mit dem sekundären ABC anzufangen und zunächst dafür zu sorgen, dass den problematischen Gefühlen, Verhaltensweisen oder Körperreaktionen zumindest ein Minimum an Akzeptanz entgegengebracht wird. Zum Beispiel mit Hilfe der hilfreichen Annahme, wahrhaft starke Männer zeichnen sich dadurch aus, dass sie zu ihren Gefühlen stehen und auch Ängste haben und zeigen dürfen. Wirksamkeit. Auf der Basis einer Meta-Analyse von insgesamt 17 Studien kamen Grave, Donati und Bernauer zu dem Schluss, dass REVT als ein potenziell sehr wirksames Therapieverfahren bei einer ganzen Reihe von Störungen angesehen werden kann. Allerdings zeigten sich keine Hinweise auf eine etwaige Überlegenheit gegenüber anderen KVT-Verfahren. Zu einer vergleichbaren Schlussfolgerung gelangen auch Engels, Ganewski und Dijkstra auf der Grundlage einer Meta-Analyse von insgesamt 28 Studien. Dabei ist jedoch zu beachten, dass sich die zugrunde gelegten Studien in Bezug auf die Stichproben und Studienqualität zum Teil deutlich unterschieden und zuweilen auch klinische Gruppen mit Symptomen unterhalb der Diagnoseschwelle berücksichtigt wurden. In Anbetracht der großen Popularität des Verfahrens ist der Mangel an hochwertigen Studien und aktuellen Meta-Analysen zur Wirksamkeit der REVT als eigenständiges Verfahren oder als Teilkomponente im Rahmen komplexerer Programme bedauerlich. Teilabschnitt 3.2.4.2 Kognitive Therapie nach Beck. R. T. Beck setzte sich seit den frühen 1960er Jahren kritisch mit den Positionen der klassischen Psychoanalyse auseinander und entwickelte in diesem Zusammenhang die kognitive Therapie der Depression. Selbst ausgebildeter Psychoanalytiker kam Beck auf Grundlage empirischer Forschung zur Entstehung und Aufrechterhaltung von Depressionen zu ähnlichen Ergebnissen, wie Alice sie aus seiner praktisch-psychotherapeutischen Tätigkeit ableitete. Die zentralen Hypothesen der kognitiven Therapie, die sich zunächst nur auf die Behandlung von Depressionen bezogen, wurden von Beck später auch für andere Störungsbilder wie Angststörungen, Suchterkrankungen oder Persönlichkeitsstörungen ausgeweitet. Mittlerweile werden seine Konzepte zur Behandlung fast aller Störungsbilder genutzt. Zentrale Annahmen. Für Beck ist eine maladaptive Informationsverarbeitung, welche sich in einer negativ verzerrten Sicht der Realität in pathogenen automatischen Gedanken niederschlägt, für die Entstehung und Aufrechterhaltung psychischer Störungen ausschlaggebend. In diesem Sinne zeichnet sich zum Beispiel das Denken depressiver Menschen durch sogenannte kognitive Triade der Depression, das heißt durch eine durchweg negative Sicht der eigenen Person, der Umwelt und der Zukunft aus. Siehe Kapitel 4, Band 1. Durch eine Reihe von typischen logischen Fehlern, sogenannten Denkfehlern, siehe Tabelle 3.3 im gedruckten Buch, wird diese verzerrte Sicht der Realität bestätigt und stabilisiert. Denkfehler sind wiederum bedingt durch sogenannte negative Schemata, worunter Beck negative Grundannahmen, zum Beispiel ich bin wertlos, versteht. Diese Schemata werden in der Regel in frühen Sozialisationsphasen erworben und können zunächst in den Hintergrund treten, bevor sie in Belastungssituationen wieder aktiviert werden und Einfluss auf die Informationsverarbeitung nehmen. Dabei steuern sie das Denken auf eine sich selbst stabilisierende Weise. So führt beispielsweise die aktivierte Grundannahme ich bin wertlos, dazu, dass die chronisch schlechte Laune des Chefs als persönliche Ablehnung interpretiert wird. Automatischer Gedanke, er mag mich nicht. Denkfehler, Personalisierung. was dann wiederum die Grundannahme der eigenen Wertlosigkeit bestätigt. Darüber hinaus bilden negative Grundannahmen den Nährboden für dysfunktional bedingte Annahmen, wie zum Beispiel, weil ich ja eigentlich wertlos bin, bekomme ich von anderen nur dann Wertschätzung, wenn ich maximale Leistung bringe und keine Fehler mache. Therapeutisches Vorgehen. Hauptziel der kognitiven Therapie ist es, dysfunktionale Kognitionen zu identifizieren und zu verändern. Dazu wird der Patient zunächst in das kognitive Modell eingeführt. Dies geschieht am besten als geleitetes Entdecken anhand der systematischen Beobachtung des Zusammenhangs von Gedanken und problematischen Gefühlen, Verhaltensweisen oder Körperreaktionen. Mithilfe des sokratischen Dialogs leitet der Therapeut den Patienten an, problematische Kognitionen wie ein Wissenschaftler kritisch zu hinterfragen und systematisch zu prüfen. Neben logischen Analysen kann dazu auch eine Vielzahl weiterer Techniken wie Verhaltensexperimente, Rollenspiele oder Faktenchecks eingesetzt werden. Hinweise auf eine mangelnde logische oder empirische Absicherung von automatischen Gedanken und bedingten Annahmen sollten, soweit möglich, genutzt werden, um auch Zweifel an absoluten Grundannahmen zu sehen. Beispiel: Therapeut. Ihr Chef hat Ihnen, nachdem er Sie für Ihren Fehler kritisiert hat, einen Kaffee geholt und mit Ihnen besprochen, wie man das Problem lösen kann. Korrekt? Was sagt Ihnen das in Bezug auf Ihre Idee, dass Sie abgelehnt werden, sobald Sie einen Fehler machen? Patient: Dies stimmt vielleicht so nicht. Therapeut: Korrekt. Und was bedeutet das für Ihre Grundannahme, dass niemand Sie wirklich mag? Patient: Naja, vielleicht stimmt das auch nicht so ganz. Im Anschluss an das Infragestellen dysfunktionaler Gedanken und Annahmen fokussiert der Therapeut auf das Erarbeiten alternativer, rationalerer und hilfreicherer Gedanken und Annahmen. Diese werden dann, mit Hilfe von täglich auszufüllenden Protokollbögen, möglichst intensiv im Alltag des Patienten eingeübt. Siehe Kapitel 4, Band 1 für Beispiele. Wirksamkeit. Die Wirksamkeit der kognitiven Therapie nach Beck ist in einer Vielzahl von Studien für eine große Bandbreite von Störungsbildern nachgewiesen worden. Für verschiedene Störungsbereiche gibt es aktuelle Übersichtsarbeiten, zum Beispiel Wampold et al. Für Depression oder Rumland und Margraf für Panikstörung und Agoraphobie. Die kognitive Therapie der Depression nach Beck wird von De Rubeis und Chris Christoph zu den wirksamen und spezifischen Verfahren gezählt. Als wirksame Verfahren gelten nach APA Task Force die kognitiven Therapieverfahren zur Behandlung von generalisierten Angststörungen und Agoraphobie. Kognitive Therapien bei Zwangsstörungen, sozialen Phobien und Suchterkrankungen wurden als wahrscheinlich wirksame Verfahren eingestuft. Für weitere Hinweise siehe Band 1. Selbstinstruktions- und Stressimpfungstraining nach Meichenbaum. Ausgehend von der Beobachtung, dass es schizophrenen Patienten besser gelang, sich auf bestimmte Aufgaben zu konzentrieren, wenn sie diesbezügliche Instruktionen spontan nachsprachen, entwickelte Donald Meichenbaum Anfang der 1970er Jahre ein Selbstinstruktionstraining für impulsive und hyperaktive Kinder. Aufgrund der Erfolge dieses Trainings weitete Meichenbaum den Ansatz der systematischen Selbstinstruktion auch auf Patienten mit anderen Störungen, wie zum Beispiel Sprech- und Prüfungsängste bei Studenten, aus. Zentrale Annahme: Meichenbaum geht davon aus, dass Selbstverbalisation, das heißt an sich selbst gerichtete Instruktionen im Sinne eines inneren Sprechens zu sich selbst, eine emotions- und verhaltenssteuernde Wirkung besitzt. Problematische und unangepasste Selbstverbalisationen tragen nach Meichenbaum zur Entstehung und Aufrechterhaltung psychischer Störungen bei. Im Gegensatz dazu führen angemessene Bewältigungssätze zu einer angemessenen Situationsbewältigung und angemessenen Emotionen. Zum Beispiel: Du kannst die Aufgabe bewältigen, denke über den nächsten Schritt nach. Therapeutisches Vorgehen. Im Selbstinstruktionstraining sollen impulsive Kinder darin geschult werden, bestimmte alternative Verhaltensweisen, wie zum Beispiel konzentriertes Arbeiten und Zuhilfenahme von Selbstanweisungen, einzuüben. Dabei sollen die Kinder lernen, die Sprache als Möglichkeit zur Steuerung des Verhaltens einzusetzen. Für die Praxis: 5 Schritte des Selbstinstruktionstrainings nach Meichenbaum, 1977. Erstens: Modell lernen. Ein Modell führt das Zielverhalten unter lautem, kommentierendem Sprechen aus. Zweitens, offene externe Anleitung. Das Kind wird zur Ausübung der Aufgabe angeleitet, während der Anleiter die Instruktionen laut verbalisiert. Drittens, offene Selbstanleitung. Das Kind wiederholt die Aufgabe erneut, während es sich selbst die Instruktion laut vorgibt. Viertens, Ausblendung der offenen Selbstanleitung. Das Kind führt die Aufgabe erneut aus, wobei es sich flüsternd instruiert. Und fünftens, verdeckte Selbstinstruktion. Das Kind geht die Aufgabe durch und lenkt sein Verhalten durch lautlose Selbstverbalisation. Praxisteil Ende. Im ebenfalls von Meichenbaum entwickelten Stressimpfungstraining werden angemessene Selbstverbalisationen systematisch genutzt, um besser mit belastenden bzw. stressauslösenden Situationen umgehen zu können. Dabei steht, stärker als in den Konzepten von Beck und Ellis, die Erarbeitung und das Training förderlicher Kognitionen im Vordergrund. Mit den Patienten werden individuelle, angemessene Formulierungen erarbeitet, vom Therapeuten modelliert und über Rollenspielübungen und Konfrontation mit der Realsituation trainiert. Durch das fortwährende Aufsuchen von Stresssituationen in der Alltagsrealität soll eine immunisierende Wirkung für Stress- und Angstsituationen erreicht werden. Dabei soll statt einer starren vorgegebenen Formulierung eine für den Patienten günstige, individuelle Formulierung gesucht werden. Der Ablauf des Trainings lässt sich in drei Phasen einteilen. Siehe Tabelle 3.4 im gedruckten Buch. Wirksamkeit. Das Stressimpfungstraining gilt nach Grave, Donati und Bernauer für ein weites Störungsspektrum und verschiedene Rahmenbedingungen, Einzel- versus Gruppensetting, ambulant versus stationär, als nachgewiesenermaßen wirksam. Saunders et al. Fanden in einer Meta-Analyse zur Effektivität des Stressimpfungstrainings große Effektstärken für die Reduktion von Ängsten in Prüfungssituationen sowie eine moderate Effektstärke für die Verbesserung der Leistung selbst. Für die Behandlung von posttraumatischen Belastungsstörungen gilt das Stressimpfungstraining als wahrscheinlich effektive Therapie und erwies sich bei DeRubis und Chris Christoph als vergleichbar effektiv wie verlängerte Expositionstherapie. Exkurs: Columbo-Technik. Bei dieser ebenfalls auf Meichenbaum zurückgehenden Technik orientiert sich der Therapeut beim geleiteten Entdecken am Stil des von Peter Falk dargestellten Serienkommissar Columbo. Dieser zeichnet sich durch seine stets liebenswerte und auf den ersten Blick leicht schusselige und leicht tollpatschige Art aus. Sie führt dazu, dass die Ganoven sich vorschnell in Sicherheit wiegen, Fehler machen und überführt werden. Typische Sequenzen stellen Columbo dar, wie er zerknirscht in der Tür steht, die buschigen Augenbrauen zusammenzieht, sich räuspert und eingesteht, dass er sich wohl geirrt haben muss, und dann den Raum verlässt, nur um 10 Sekunden später wieder zurückzukommen und mit den Worten »Aber was ich noch nicht verstehe, ist, wie« die Präsentation des entscheidenden Beweisstücks einleitet. Woraufhin der sich schon in Sicherheit wiegende Ganove kurzschlussartig flüchtet und so seine Schuld eingesteht. Der therapeutische Einsatz der Columbo-Technik besteht darin, zunächst liebevoll, zugewandt und mit viel Verständnis und Einfühlung dem Patienten zuzustimmen, dass bestimmte dysfunktionale Gedanken eine nachvollziehbare Berechtigung haben. Ich verstehe, weil Sie die Erfahrung gemacht haben, dass das kann ich gut nachvollziehen und so weiter. Bis sämtliche Argumente für die dysfunktionale Annahme genannt und vom Therapeuten durch den Bezug zur Lerngeschichte und der Verarbeitung des Patienten validiert, das heißt bestätigt wurden. Erst dann kommt die Frage, aber was ich noch nicht verstehe ist, wie diese Annahme damit zusammenpasst, dass, wenn der Patient dann die Schlussfolgerung mit einem logisch schwer nachzuvollziehenden Argument begründet, wird dieses vom Therapeuten nicht offen angegriffen. Stattdessen wird die Konstruktion zur Verteidigung des dysfunktionalen Schemas zusammengefasst in den Raum gestellt, sodass der Patient möglichst selbst den logischen oder empirischen Fehler in seiner Argumentationslinie bemerkt. Der Einsatz dieser Technik bzw. dieses Stils kann wesentlich dazu beitragen, die Reaktanz zu reduzieren, die Disputationstechniken zuweilen beim Patienten auslösen und die es diesem schwer machen können, die nahegelegte, funktionalere Sichtweise zu übernehmen. Exkurs Ende. Abschnitt 3.3: Effektivität von KVT und aktuelle Entwicklungen. Kein anderes psychotherapeutisches Verfahren ist so intensiv empirisch untersucht worden wie die KVT. Butler et al. Fassten in einem Review die Ergebnisse zur Wirksamkeit der KVT aus 16 Meta-Analysen von hoher methodischer Güte zusammen. Insgesamt wurden über 300 Studien mit ca. 10.000 Probanden in die Analyse einbezogen. Die Autoren kamen zu der Schlussfolgerung, dass KVT ein hochwirksames Verfahren für Unipolardepressionen im Kindes-, Jugend- und Erwachsenenalter, bei generalisierten Angststörungen, Panikstörungen mit und ohne Agoraphobie, sozialer Phobie, posttraumatischen Belastungsstörungen und Angststörungen sei. Im Vergleich zu Wartelisten oder Placebo-Kontrollgruppen ergaben sich hohe Effektstärken für Ärger, Partnerschaftsprobleme, kindliche somatoforme Störungen und chronische Schmerzen zeigten sich hingegen eher moderate Effektstärken. In einer Meta-Analyse von Tholin resultierten für die KVT am Ende der Behandlung und im Follow-up im Vergleich zu anderen Therapieverfahren niedrigere Werte in den Primärsymptomen. Zudem erwies sich in dieser Meta-Analyse KVT als signifikant wirksamer im Vergleich zu psychodynamischer Therapie, nicht aber gegenüber interpersonellen oder nicht direktiven Verfahren. Die Beurteilung der Effektivität von KVT im Vergleich mit anderen Verfahren sollte jedoch stets in Abhängigkeit von der zu behandelnden Symptomatik erfolgen. In diesem Sinne gibt es deutliche Hinweise darauf, dass die KVT, zum Beispiel in der Behandlung von Angststörungen, anderen Verfahren deutlich überlegen ist, wohingegen sich eine solche Überlegenheit in der Behandlung anderer, beispielsweise affektiver Störungen, nicht nachweisen lässt. Siehe Kapitel 4, Band 1. Störungsspezifisch sollte auch die Frage betrachtet werden, inwieweit eher das kognitive oder das behaviorale Vorgehen für die Erfolge von KVT-Verfahren verantwortlich ist. Zumindest im Bereich der Behandlung von Angststörungen und schweren Depressionen gibt es Hinweise darauf, dass die kognitive Komponente für den Therapieerfolg nicht unbedingt notwendig ist. Im Gegenteil, in einigen Studien zeigte sich ein rein behaviorales Vorgehen, dem kombiniert behavioral-kognitiven Vorgehen, signifikant überlegen. Aktuelle Weiterentwicklungen der KVT fokussieren sowohl auf die Entwicklung und Evaluation störungsspezifischer Programme als auch im Rahmen der sogenannten dritten Welle in der Verhaltenstherapie auf Ansätze, die eine Stärkung der Akzeptanzkompetenzen der Patienten anstreben. Zu letzteren zählen unter anderem die dialektisch-behaviorale Therapie und die Acceptance-and-Commitment-Therapie, siehe Kapitel 11. Im Bereich der Expositionsverfahren ergeben sich darüber hinaus zunehmend neue Möglichkeiten, durch virtuelle Realitäten, bei denen die aversiven Stimuli per Computer erzeugt und präsentiert werden. Die Wirksamkeit dieser Methode zur Behandlung von spezifischen Phobien ist mittlerweile gut belegt. Weitere aktuelle Entwicklungen beziehen sich auf den Einsatz online-basierter Technologien zur Förderung von Effektivität, Nachhaltigkeit und Effizienz des Therapieerfolges.